Was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast. Ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 218. Und heute machen wir das Q&A zum Thema Trainingsplanung. Da hatten wir jetzt die letzten 4 Folgen ja schon über Trainingsplanung ausführlich gesprochen. Und ich habe mir auch schon gedacht, dass immer noch ein paar Sachen unklar sein werden. Deswegen habe ich euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und wir haben auch ein paar konkretere Fragen mit Beispielen, die dann auch mit drin sind, die wir alle durchgehen werden. Und wir können eigentlich auch direkt loslegen. Ganz kurz davor noch, die Folge wird präsentiert von Löwenanteil, dazu aber später nochmal mehr. Und wie immer kannst du den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall ein Review schreiben, wo es die Möglichkeit gibt, liken, teilen, abonnieren, was weiß ich was. Ihr wisst Bescheid, wie es geht. Internet ist ja nicht neu. Und dazu könnt ihr auch mit dem Code Kraftraum immer sparen bei meinen Partnern. Einmal bei esn.com gibt es immer die aktuelle Wochenaktion plus nochmal 10% auf alles andere. Ich glaube sogar ab heute, wenn ich jetzt gerade aufnehme, gibt es auf Vitalstoffe 20% und auf den Rest dann 10%. Und es kommen noch ein paar neue Produkte auch noch raus. Dann haben wir noch SQ Mice. Dort könnt ihr, also bei simpleproducts.de könnt ihr 7% sparen mit dem Code Kraftraum auf Home Gym Equipment. Dann haben wir sbarrel.com, da gibt es 10% auf Hosen für Leute mit trainierten Beinen. Die passen sogar Robert Förstermann. Das heißt, die dicksten Oberschenkel passen auch mit rein. Und dann haben wir noch everjump.fit. Dort gibt es 15% auf Premium-Springseile. Und von da aus können wir auch schon direkt loslegen mit der ersten Frage, die noch sehr allgemein ist. Wie würde deine optimale Muskelaufbau-Trainingsplanung ohne irgendwelche Limitierungen, sei es zeitlich, körperlich, Schwächen, Schmerzen und so weiter, aussehen? Und wenn alles komplett frei ist, dann hat man wieder extrem viele Möglichkeiten, wie man es machen kann. Das heißt, Muskelaufbau oder Hypertrophie ist ja relativ simpel. Wir wissen mittlerweile, was wir da empfehlen können. Und zwar, der optimale Rahmen scheint zu sein zwischen 10 bis 20 Sätzen pro Woche, pro Muskelgruppe, Richtung Muskelversagen irgendwann auch gehen und mehr als 2-mal die Woche trainieren pro Muskelgruppe macht auch Sinn. Das heißt, du kannst dir dann eigentlich frei auswählen, was du wann wie irgendwie trainieren willst, welche Übungen du auswählst. Ich würde wahrscheinlich sagen, was die Übungsauswahl angeht, dadurch, dass wir Hypertrophie einmal über eher mechanischen Reiz oder mechanische Spannung und über den metabolischen Stress generieren können, würde ich halt sagen, wir machen beide Bereiche irgendwie, wollen wir abdecken, indem wir große Grundübungen mit drin haben, also Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Rudern, Klimmzüge, Schulterdrücken, Ausfallschritte, die ganzen Sachen, die halt mehr Gelenk auf einmal bewegen, die dann auch eher schwerer trainieren, also auf die hohe Spannung gehen und dann eben den ganzen anderen Kram, diese klassischen Assistenzübungen oder Isolationsübung kann man es auch nennen, auch wenn man nicht wirklich isolieren kann, die dann eher in höheren Wiederholungsbereichen trainieren, eher Richtung Muskelversagen und das Ganze dann ja einfach so aufteilen, wie es dir im Endeffekt gefällt, solange du halt eben diese 10 bis 20 Sätze pro Woche, pro Muskelgruppe, jeweils 2-mal pro Woche dann auch drin hast irgendwie und irgendwann auch mal Richtung Muskelversagen gehst, im Optimalfall. Das heißt, es muss nicht immer sein, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich mache jetzt einen Trainingsblock, der 6 Wochen gehen soll, dann würde ich halt schon gucken, dass du dann gegen Ende vom Trainingsblock auch mal Richtung Muskelversagen gehst und der Rest ist im Endeffekt egal. Das heißt, wie du es aufsplitten willst und so weiter, bleibt dir komplett frei, solange du halt eben diese Vorgaben irgendwie erfüllst. Also relativ simpel, relativ einfach. Und dann haben wir die nächste Frage, die auch so ähnlich ist und zwar genau das Gleiche, nur für Gesundheit. Schwerpunkt Bewegung und körperliche Aktivität und auch sonst wieder keine Limitierung. Das ist natürlich eine deutlich komplexere Frage, die auch viel schwerer zu beantworten ist, vor allem pauschal zu beantworten ist. Weil für Gesundheit können wir sagen, da macht es Sinn, irgendwie für Muskelaufbau zu trainieren. Da macht es Sinn, langfristig gesehen auch irgendwie die Maximalkraft zu steigern. Einfach weil wir wissen, dass halt die Muskelmasse und die Kraft mit dem Alter abnimmt. Das heißt, je mehr wir da trainieren über längeren Zeitraum auch, desto eher bleibt es auch langfristig erhalten, desto eher haben wir auch irgendwann noch ein höheres Niveau, auch wenn wir abgebaut haben, wer natürlich viel, viel, viel stärker und muskulöser ist, wenn der dann 10%, 20%, 30% davon verliert, ist er immer noch auf einem höheren Niveau als jemand, der nie trainiert hat. Und dann aber nicht vergessen auch die Ausdauerkomponente, also das Herz-Kreislauf-System trainieren, macht auf jeden Fall auch Sinn. Beweglichkeit ist nochmal ein anderer Faktor, der es wahrscheinlich auch wieder einfacher macht, im Alltag und generell auch später mal Das sind alles aber Sachen, die man relativ gut kombiniert auch trainieren kann in irgendeiner Form. Und dann, was man nicht vergessen darf, zur Gesundheit gehört ja auch nochmal die mentale Komponente. Und da ist natürlich Spaß auch ein wichtiger Faktor. Und vielleicht auch Erfolg. Das heißt, ich würde auf jeden Fall noch was raussuchen, was dir Spaß macht. Weil es wird einfacher zu sein, es wird einfacher sein, das durchzuziehen, wenn du Spaß dabei hast. Also wenn du sagst, ich muss jetzt hier irgendwie einen Krafttrainingsplan machen und Ausdauertraining machen, auf die Sachen habe ich aber gar keinen Bock eigentlich, dann machst du sie auch nicht. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich kletter gerne und ich gehe gern laufen, dann ist es besser, als wenn du halt sagst, okay, ich mache mein Krafttraining und mein Ausdauertraining in irgendeiner anderen Form, habe keinen Spaß dran und mache das dafür unregelmäßig oder immer nur kurzfristig und mache dann längere Pausen und so weiter. Deswegen da wirklich schwer zu sagen. Aber um mal vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, ich würde wahrscheinlich sagen, 2x die Woche irgendwie eine Art von Krafttraining. Wahrscheinlich eher eine Art von Ganzkörperkrafttraining dann auch, also nichts irgendwie ausblenden oder sowas, sondern einfach ja große Mehrgelenksübungen auswählen und im Endeffekt für Gesundheit können wir echt sagen, wir machen einmal zum Beispiel Kniebeugen, Bankdrücken und Rudern und das andere Training machen wir Kreuzheben, Schulterdrücken und Klimmzüge oder Latzug oder sowas in der Richtung. Das heißt, wir haben irgendwie den ganzen Körper irgendwo dabei, jedes Mal haben irgendwie grob alles abgedeckt, verschiedene Bewegungsmuster, relativ simpel, dauert nicht lange, kann man easy machen. Und dann die Ausdauersachen würde ich eben sagen, auch nochmal ein, zweimal die Woche irgendwie. Auf jeden Fall einmal intensiver, einmal weniger intensiv, dafür länger im Optimalfall, dass wir da auch wieder alle Bereiche irgendwie abdecken können. Und da kann man sich im Endeffekt aussuchen, was einem Spaß macht. Also ob du laufen gehen willst, ob du schwimmen gehst, ob du Fahrrad fährst, ob du Seil springst, ob du Fußball spielst oder was weiß ich, das ist relativ egal. Und sonst halt eben gucken, einfach irgendwelche Bewegungen zu machen oder Sportarten zu finden, die dir halt Spaß machen. Das könnte Tanzen sein, das kann Zumba sein, das kann Golfen gehen, was weiß ich was. Hauptsache, du machst noch irgendwas. Und ja, sonst relativ schwer, konkreter was zu sagen in der Richtung. So, dann haben wir als nächstes ein Beispiel, und zwar ein Fußballer in der Vorbereitung, Preseason oder auch In-Season. Und der hat Montag, Dienstag und Donnerstag Fußballtraining. Samstag hat er Spiel. Also Montag, Dienstag, Donnerstag Fußball und Samstag Spiel. Dienstag ist die intensivste Einheit im Fußball mit kleinen Spielformen 4 gegen 4, was natürlich relativ intensiv ist. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man in der Woche noch das Krafttraining und auch die Sprints oder Schnelligkeitstraining noch mit einbauen. Und da müssen wir erst nochmal an die letzten 4 Folgen denken. Und zwar, Anforderungsprofil haben wir irgendwie, je nachdem, was für eine Position der spielt, auf welchem Niveau der auch spielt. Und dann haben wir auch den Ist-Zustand, also nach der Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir wissen, braucht er jetzt eher viel Krafttraining, braucht er eher Schnelligkeitstraining, braucht er eher Ausdauertraining, ist er ausgeglichen, und wir können im Endeffekt alles trainieren. Und erst wenn wir das auch noch wissen, können wir auch konkreter sagen, was wir dann überhaupt noch trainieren müssen, was nicht durchs Fußballtraining schon irgendwie abgedeckt wird. Und auch wie viel und wie oft wir das trainieren können oder sollten vielleicht auch. Dadurch, dass er natürlich schon Montag und Dienstag Training hat und noch Donnerstag, wird es schon mal schwierig, an den Tagen vielleicht nochmal extra Krafttraining zu machen. Wenn der Samstag Spiel hat, könnte eine Idee sein, dass wir sagen, wir machen zum Beispiel, wenn wir noch ein generelles Krafttraining machen wollen, samstags nach dem Spiel das Krafttraining. Das war ja im Beispiel in der vorletzten Folge, glaube ich, auch schon mit drin. Oder in der letzten Folge, ich weiß schon gar nicht mehr. Also am gleichen Tag vom Match danach noch das Krafttraining. Auch wenn es dann suboptimal ist wegen der Ermüdung durch das Fußballspiel. Trotzdem haben wir dann am Sonntag frei, können uns da dann so gut wie es geht erholen. Montag, Dienstag Fußballtraining. Dann könnte man Mittwoch nochmal eine Trainingseinheit reinpacken. Je nachdem, was da natürlich dann nötig wäre, aber wahrscheinlich auch irgendeine Form von einem Kraft- und Schnelligkeitstraining. Also irgendwelche Sprünge, irgendwelche Kraftübungen. Donnerstag dann Fußball, Freitag frei, damit wir für Samstag fürs Match wieder fit sind. Und falls man da jetzt noch irgendwelche Sprints oder anderen Schnelligkeitsgeschichten einbauen müsste, die man auch auf dem Feld machen könnte, dann würde ich da schauen, im Optimalfall mit dem Fußballtrainer zu sprechen, ob man die im Fußballtraining einplanen kann. Das heißt, man könnte zum Beispiel vielleicht nicht Dienstag, weil da haben wir ja schon diese 4 gegen 4 Geschichten, also das intensive Fußballtraining. Aber vielleicht Montag oder Donnerstag könnte man das machen. Wobei ich wahrscheinlich jetzt eher überlegen würde, Montag macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn wir sonntags frei hatten. sind wir Montag frischer als donnerstags, wenn wir am Mittwoch auch noch Krafttraining gemacht haben. Das heißt, am Montag würde ich vielleicht schauen, ob wir da irgendwelche Sprints reinmachen können. Das heißt, wir könnten da zum Beispiel Warm-up machen, ganz normal intensives Warm-up, dass wir fit, bereit sind und dann eben die Sprints einbauen und danach dann vielleicht das nochmal Technik, Fußballtraining, Taktiktraining, je nachdem, was man da gemacht hat oder was da gemacht wird. Das könnte eine Idee sein. Natürlich wird es halt immer schwer, noch viel mehr Training einzubauen, solange wir halt nicht im Profiniveau sind, wo die sonst im Endeffekt sich um nichts kümmern müssen und halt eben mehrmals am Tag trainieren können. Aber das wäre jetzt so mein erster Vorschlag und mein erster Gedanke dazu. Und als nächstes gehen wir weg vom Sport und gehen hin zu Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr. Und zwar, wie würdest du einen Plan oder Wochenplan für eben Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr stellen? Weil es da ja keine Wettkämpfe mit Termin gibt, auf die man sich vorbereitet und man da immer irgendwie fit sein muss in allen Bereichen. Klar, als Polizist, wenn du halt heute Einsatz hast, musst du halt fit sein und solltest eben nicht voll am Sack sein vom Training. Also meiner Meinung nach, der die Frage gestellt hat, müsste Laufen, Kraftsport und funktionelles Training irgendwie in der Woche untergebracht werden. Funktionelles Training ist hier natürlich immer so ein Begriff für mich, der relativ schwierig ist, weil was heißt schon funktionelles Training? Was wird damit gemeint? Wird damit gemeint so CrossFit-mäßiges Zeug? Wahrscheinlich wird das gemeint. Oder ist es halt irgendwie zum Beispiel Übergrifftraining, Einsatztraining, sowas in der Richtung? Seine Idee wäre jetzt Montag zum Beispiel eine Krafteinheit mit 30 Minuten, danach funktionelles Training, also wahrscheinlich so Intervallgeschichten, Kraftausdauer, Ausdauerzeug, Mittwoch Laufen, eventuell auch Intervalle für die Geschwindigkeit und Freitag Kraft und MF. MF wahrscheinlich Military Fitness, nehme ich mal an, das wird damit gemeint sein. Sonntags noch ein langer, gemütlicher Lauf für die Ausdauer. Klar, prinzipiell spricht da nichts dagegen, also könnte man schon so machen. Auch hier natürlich wieder überlegen, wo sind die größten Defizite dieser Person, die wir trainieren. Ist sie in der Ausdauer mega gut, aber einfach schwach ohne Ende oder andersrum, Powerlifter, aber halt einfach keine Ausdauer. Das heißt, daher wüssten wir schon direkt, in welchem Bereich wir mehr trainieren müssten. Wenn wir sagen, für uns ist halt eben Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, je nachdem was es ist, die Priorität Nummer eins. Und ist halt eben nicht jemand, der, keine Ahnung, zwar bei der Bundeswehr ist, aber halt studiert und als ambitioniertes Hobby noch Powerlifting macht, wo dann, sag ich mal, die Arbeit eher nebensächlich ist, muss man auch wieder gucken, eben was trainiert man da wie. Also in dem Fall zweimal die Woche irgendwie Krafttraining und den Rest eben die ganzen anderen Geschichten würde schon gut passen. Von der Aufteilung her kann man das so auch gut machen, spricht eigentlich auch nichts dagegen. Also von daher, könnte man so machen. Ich würde wahrscheinlich eher den Sonntagslauf auf Samstag legen, dass du eben nach dem Sonntag, wenn du den langen Lauf machen würdest, der dann doch auch Ermüdung einfach generiert, am Montag halt eben nicht im Krafttraining und im Rest irgendwie beeinflusst bist dadurch, sondern halt eben eher samstags das machen. Generell denke ich, ist eine gute Idee, die langen Läufe, wo es eigentlich nur darum geht, den Puls hochzukriegen und Ermüdung zu generieren, die auch im ermüdeten Zustand schon zu machen. Das heißt, da braucht man keinen Tag davor Pause, sondern eher halt danach einen Tag Pause im Optimalfall. Weil dann läufst du einfach nicht ganz so lange, um an dein Ziel zu kommen, sag ich mal. Also die entsprechende Belastung und Ermüdung reinzukriegen, die wir da generieren wollen, wenn du halt eben schon ermüdet bist. Genau. Und ob du das jetzt so machst wie im CrossFit, dass man so gemischte Einheiten hat oder ob du dann gezielte Einheiten machst, die dann sich nur auf Kraft fokussieren, nur auf Ausdauer fokussieren, auch wieder schwer zu sagen. Ich würde wahrscheinlich eher bei den meisten dazu tendieren, keine gemischten Einheiten zu machen, sondern wirklich, wenn ich eine Krafteinheit mache, dann mache ich eine Einheit mit dem Ziel Krafttraining und eben nicht danach noch irgendwie auspowern oder sowas in der Richtung, weil wir wollen halt dann bestimmtes Ziel erreichen, einen bestimmten Sinn dahinter. Außer du bist eben krafttechnisch schon auf einem sehr hohen Niveau, du bist in der Ausdauer schon auf einem sehr hohen Niveau, dann kann man natürlich auch sagen, wir machen jetzt eher dieses in Anführungszeichen speziellere, wahrscheinlich wie du es nennen würdest, funktionelles Training, wo wir diese gemischten Sachen machen. Also deswegen auch hier wieder sehr schwierig konkret zu werden, weil es ist so facettenreich, allein bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, je nachdem wo man ist, in welcher Einheit, bei der Polizei, in welchem Bundesland man ist, je nachdem was man machen möchte, sind diese Aufnahmetests und die Prüfungen, die man da machen muss und so weiter, auch so extrem unterschiedlich, dass man jetzt auch nicht konkret sagen kann, okay, wer Polizist werden will beim Sondereinsatzkommando, der muss genau das und das und das trainieren, damit er das und das und das kann, weil es wird nämlich überall wirklich anders sein, was du können musst. Von daher schwer irgendwie konkret zu sagen. Aber so deine eigentliche Idee dahinter, wie du es jetzt schon mal gesagt hattest, passt meiner Meinung nach. Und dann würde ich halt eben von dem Grundkonstrukt aus dann individuell schauen, was passt für dich, was passt für den anderen und so weiter, je nachdem, was für Schwächen und Stärken man noch hat. Und dann haben wir als nächstes die Frage, was hältst du von 2-Wochen-Plänen zur Steigerung von Liegestützen oder Klimmzügen? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das sein soll oder was du damit meinst. 2-Wochen-Pläne, also einfach Pläne, die 2 Wochen lang gehen und dann sollen die Klimmzüge oder Liegestütze besser machen. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Generell werden 2 Wochen zu wenig sein, um da groß was zu reißen. Außer du sagst halt eben, ich mache 2 Wochen so einen Peak oder ein Tapering, um dann halt eben maximal fit zu sein. Wenn ich halt eh schon die ganze Zeit trainiere, dann machen 2 Wochen doch einen Unterschied. Aber generell, wenn du jemanden hast, der schafft 10 Klimmzüge, dann wird in 2 Wochen nicht viel passieren, dass der dann noch einmal 15 oder 20 schafft. Und bei Liegestützen genau das Gleiche. Deswegen, ja, weiß nicht, also halte ich nicht viel davon. Ich glaube, das ist eine gute Antwort. Halte ich nicht viel davon. Und dann haben wir als nächstes, was hältst du von EDT-Training bei Mannschaftstraining, wenn man wenig Zeit hat? Ich glaube, EDT, ich weiß gar nicht mehr, für was es steht, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Dichtetraining, wo man immer eine Zeit vorgibt, eine Minute oder 45 Sekunden zum Beispiel und darin dann so viele Wiederholungen macht, wie es geht. Das ist halt so ein Ding wieder, das versuche ich ja auch eigentlich immer wieder klar zu machen, dass solche Trainingsmittel oder Trainingsmethoden, Periodisierungsmodelle, alles drum und dran, sind nur Werkzeuge. Und ein Werkzeug kann für eine bestimmte Sache richtig geil sein und für eine andere richtig scheiße oder halt eben einfach, ja, weiß nicht, vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Und du musst dir überlegen, was ist dein Ziel bei diesem Mannschaftstraining? Vielleicht, okay, du hast wenig Zeit, das ist schon mal organisatorisch der Rahmen, der gegeben ist. Du hast vielleicht nur eine halbe Stunde Zeit oder 20 Minuten für das Training mit der Mannschaft. Dann hast du eine Mannschaft mit vielen Leuten, das heißt, du musst die irgendwie alle durch das Training durchschleusen können. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich eher in Richtung Zirkeltraining gehen oder in Stationen, wo halt mehrere Leute gleichzeitig trainieren können. Und dann ist die Frage, was ist dein Trainingsziel? Ist es vielleicht Maximalkraft? Ist es Schnellkraft? Ist es Ausdauer? Ist es Schnelligkeit? Ist es Beweglichkeit? Was weiß ich? Und dann musst du dich halt fragen, dieses EDT-Training, wo wir zum Beispiel 45 Sekunden Belastung machen und du machst so viele Wiederholungen, wie es geht, ist es dafür geeignet oder nicht? Generell sagt es ja erstmal gar nicht viel aus, wenn wir sagen, wir machen 45 Sekunden pro Satz. Weil ich kann zum Beispiel Kniebeugen schwer machen, 6 Wiederholungen und dann bin ich bei 45 Sekunden wahrscheinlich oder sogar mit weniger Wiederholung, weil ich halt zwischen Wiederholungen kurz durchatmen muss und einfach so lange brauche, bis ich meine 5 Wiederholungen gemacht habe. Wenn wir jetzt aber Liegestützen machen, sind 45 Sekunden was ganz anderes wie bei der Kniebeuge dann. Das heißt auch da wieder, welche Belastung haben wir dadurch und was ist das Ziel dahinter? Und wahrscheinlich wird es für viele eher ja so ein Zwischending sein, nichts Halbes und nichts Ganzes. Es wird dich nicht wirklich stärker machen können, es wird dich nicht wirklich ausdauernder machen können, es wird dich nicht schneller machen können, je nachdem, welche Übung du da halt auch wählst. Wahrscheinlich ist es eher so eine Richtung Kraftausdauergeschichte, je nachdem, was für Übung du halt auswählst. Das heißt, kann man bestimmt nutzen, die Frage ist aber, funktioniert es gut? Und da habe ich jetzt erst letztens mit meiner Mannschaft mit einer festgestellt, dass im Mannschaftstraining ist oftmals ein Problem, dass gerade wenn man mehrere Übungen so im Zirkel macht und dann immer zu zweit an einer Station ist, dass die dann zwischendurch halt oder während der Übung auch miteinander reden, dadurch vielleicht hier und da eine Wiederholung weniger machen oder halt eben einfach nicht so ganz dabei sind. Und wenn du dann mit einem Timer arbeitest, was ich jetzt eigentlich immer gemacht hatte, also pro Station 45 Sekunden oder Minute, je nachdem, und dann wechseln die Zwischenstationen durch, dass es dann halt einfach sehr unterschiedlich sein kann, was die dann trainieren. Das heißt, die einen machen vielleicht diese Zeitspanne Vollgas die Übung durch und die anderen quatschen währenddessen, fangen dann erst 5 Sekunden später an mit der Übung, machen dann kurz zwischendurch Pause, weil sie irgendwie überlegen und dann weiterreden, was weiß ich was. Und jetzt, wo ich die letzten Male Wiederholungszahlen vorgegeben habe bei den Übungen, hatten auf einmal viele von denen gemerkt, das Training war viel anstrengender und die hatten voll Muskelkater danach. Und es lag halt nicht daran, dass wir neue Übungen gemacht haben, sondern einfach, weil die Belastung deutlich höher war auf einmal, weil alle mehr gemacht haben, als wenn wir halt diesen Timer laufen lassen. Und es war aber nicht so, dass sie dann dadurch länger pro Übung gemacht haben, sondern sie einfach nur wirklich ihre Wiederholung durchgezogen. Trotzdem in einer ähnlichen Zeitspanne. Aber halt alle mehr Wiederholungen als sonst. Das heißt, auch da wieder überlegen, funktioniert das so gut, wie du denkst? Probier es aus und wenn nicht, dann mache was anderes. Okay, dann haben wir als nächstes. Wie viel Pause zwischen Beintraining und Joggen? Und das habe ich ja auch in den letzten Folgen schon gesagt, es ist extrem schwer, zum Beispiel einen Trainingsplan zu bewerten, ohne die kompletten Hintergrundinformationen zu kennen. Und genauso kann ich so eine Frage nicht beantworten, ohne alles dahinter noch zu kennen. Das heißt, was heißt bei dir Beintraining? Was heißt Joggen? Wenn du zum Beispiel sagst, ich mache, einen Satz schwere Kniebeugen und dann gehe ich noch zwei Sätze rumänisches Kreuzheben machen und gehe dann nach Hause und am nächsten Tag möchte ich einfach nur eine Viertelstunde ganz locker joggen gehen, so ganz langsames Tempo, dann brauchst du da keine Pause dazwischen. Wenn du aber sagst, ich mache 5x10 Kniebeugen, mach drei Sätze rumänisches Kreuzheben, mach dann noch vier Sätze Beinstrecker und Beinbeuger vor ans Muskelversagen, dann brauchst du wahrscheinlich mehr Pause, wenn du dann Joggen in Anführungszeichen als Intervalltraining siehst und da halt, keine Ahnung, 5x 800 Meter machst zum Beispiel. Da brauchst du auf jeden Fall mehr Pause dazwischen. Deswegen, ich kann da keine konkrete Antwort geben. So viel wie nötig ist wahrscheinlich die richtige Antwort. Du brauchst so viel Pause wie nötig, um halt eben beide Einheiten sinnvoll trainieren zu können. Ist es Joggen als Ziel einfach nur ein bisschen zu machen, um aus der Puste zu kommen und halt generell fit zu bleiben? Oder ist dann beim Joggen dein Ziel, ich will trainieren, um 5 Kilometer Zeit zu schaffen, eine 10 Kilometer Zeit oder Marathon, oder ich mache das als Intervalltraining, oder. Und dann musst du halt eben gucken, muss ich dafür erholt sein, um diese Einheit sinnvoll durchziehen zu können, oder kann ich die auch im müden Zustand machen, habe ich ein Tempo, wo ich sage, da will ich keine Muskelkater haben oder eine hohe Muskelspannung drin haben von meinem Beintraining davor, also wenn ich zum Beispiel eher so Sprintsachen mache, oder ist es halt wirklich so langsam, eher so ein Erholungslauf, sagen ja manche Leute, oder Regenerationslauf. Da ist es dann auch wieder egal, ob ich ermüdet bin und halt Muskelkater habe und so weiter. Das heißt, auch hier wieder sehr, sehr schwer konkret zu beantworten. So viel Pause wie nötig, würde ich sagen. Und dann die nächste Frage. Groin-Squeeze-Test vor dem Training. Würde ein schlechtes Ergebnis deine Trainingseinheit beeinflussen? Generell, wer diesen Groin-Squeeze-Test nicht kennt, das ist, glaube ich, aus der Physiotherapie eigentlich ein Test, wo man die Adduktoren testen kann oder halt eben bei Adduktoren Schmerzen testen kann. Und zwar macht man, ich glaube, in drei verschiedenen Hüftpositionen die Knie zusammendrücken mit einer Faust dazwischen. Der Therapeut macht seine Faust zwischen die Knie und der Patient drückt dann die Knie maximal fest zusammen. Dann kann man eben gucken, wie viel Kraft da generiert werden kann oder wie stark die Person in der Position ist und vor allem, ob da halt auch Schmerzen dann da sind. Jetzt musst du dich fragen, warum mache ich diesen Groin-Squeeze-Test überhaupt? Ich persönlich habe den noch nie benutzt und ich werde den höchstwahrscheinlich auch nie benutzen. Also ich habe eine Person, die wirklich irgendwie gerade mit den Adduktoren irgendwelche Probleme und Schmerzen hat und ich vielleicht vor der Einheit testen möchte, wie empfindlich sie heute vielleicht ist in dem Bereich. Da könnte ich sowas nutzen. Das heißt, isometrisch anspannen gegen einen nicht bewegbaren Widerstand und dann kann ich eben gucken, okay, wenn es heute nicht schmerzhaft ist, kann ich vielleicht besser trainieren oder mehr trainieren. Wenn es heute sehr, sehr schmerzhaft ist, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das irgendwie als Test zu nehmen, um zu schauen, wie fit ich bin, wie zum Beispiel so ein Counter-Movement-Jump oder sowas in der Richtung, würde ich auf gar keinen Fall machen. Weil, was sagt der Test dir aus? Mit deiner Faust kannst du eh keine Kraft messen. Und da bist du nicht empfindlich genug, um zu schauen, heute ist er stärker als gestern zum Beispiel. Das wirst du nicht messen können damit oder nicht spüren können. Das heißt, warum machst du den Test? Frag dich das erstmal. Was sagt dir der Test aus? Und ist dieser Test überhaupt valide und reliabel? Also ist er aussagekräftig? Kann der überhaupt das messen, was du messen möchtest? Und ist der genau genug, damit er auch wirklich das Ergebnis ausspuckt, was tatsächlich eigentlich da passiert? Und dann musst du dich eben fragen, nutze ich den oder nicht in dem bestimmten Fall? Und wahrscheinlich wird der Groin-Squeeze-Test vor einem Training nicht relevant sein für die meisten Menschen in den meisten Fällen und wird auch keine Trainingseinheit dadurch beeinflussen können. Vor allem ein schlechtes Ergebnis, was heißt schon schlechtes Ergebnis? Sagt dann der Therapeut, heute bist du nicht so stark, weil er kann es eh nicht messen, wirklich. ohne irgendwelche besonderen Messinstrumente, die wir wahrscheinlich gar nicht haben. Außer eben, du sagst, okay, heute ist es sehr schmerzhaft, wenn ich das mache und ich bin vielleicht gerade in der Reha und muss den Bereich wieder auftrainieren oder sowas nach einer Verletzung. Dann könnte man so einen Test natürlich nutzen. Das ist dann im Endeffekt so ein Schmerzprovokationstest, der dir dann vielleicht schon sagen könnte, heute vielleicht ein bisschen langsamer machen. Sind noch nicht ganz erholt davon oder sind heute irgendwie vom Sport davor vielleicht sehr stark belastet worden. Das heißt, wir machen heute ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger. Aber sonst, in den meisten Fällen würde ich den Test nicht benutzen, weil er wahrscheinlich einfach wenig aussagt. Yo, wie im Intro schon gesagt, wird die Folge präsentiert von Löwenanteil und ich glaube, die meisten kennen es mittlerweile schon. Durch den Podcast und auch so natürlich durch Social Media haben vielleicht auch schon selber ausprobiert. Und zwar Löwenanteil sind Biogerichte im Glas, eignen sich für alle, die irgendwie abnehmen wollen, Muskel aufbauen wollen, sich besser ernähren wollen, auch im stressigen Alltag, die keine Zeit oder keinen Bock haben zu kochen. Sie sind proteinreich, also alle irgendwie 30 Gramm oder mehr pro Glas, haben 100% Bioqualität, sind sättigend lecker, ungekühlt haltbar. Das finde ich sehr geil. Das heißt, man braucht keinen Kühlschrank. Man kann die einfach auch so in die Tasche reinwerfen. Natürlich aufpassen, ist Glas, kann kaputt gehen. Aber wir brauchen keinen Kühlschrank. Und damit über ein Jahr haltbar, im Kühlschrank natürlich noch länger haltbar, sind in ein paar Minuten fertig, einfach Mikrowelle rein in die Pfanne oder in den Topf zum Erhitzen. Und kann man aber auch kalt essen, das heißt, wer einfach unterwegs ist und sich einen Löffel oder eine Gabel mit einpackt, kann auch das unterwegs essen. Ich glaube 600 Gramm im Schnitt pro Glas oder 560 Gramm oder sowas. Das heißt, für die eine oder andere Person auch gerne zwei Mahlzeiten damit und gibt viele vegane Geschmäcker. Was man natürlich auch machen kann, ist, sich die noch extra zu pimpen für die eigene Ernährungsplanung. Also wenn man zum Beispiel mehr Kohlenhydrate braucht, dann kann man sich noch eine fette Portion Reis machen, dann eben ein Glas auf zwei Mahlzeiten aufteilen. Man kann auch noch extra zum Beispiel Fleisch dazu machen oder eine andere Proteinquelle, wenn man sagt, ich möchte die Mahlzeit an sich haben, aber halt eben auf zwei aufteilen, macht man sich noch eine Proteinquelle und noch eine Kohlenhydratquelle dazu und eben das Glas noch mit dazu, die Hälfte. Dann hat man da mehrere vollwertige Mahlzeiten und ihr könnt mit dem Code Kraftraum bei Löwenanteil 10% sparen und die haben auch große Probierpakete, sie haben auch Vorratspakete mit vielen Gläsern. Ihr könnt aber euch eigene Pakete zusammenstellen mit verschiedenen Geschmäckern, wenn ihr alle schon mal ausprobiert habt. Und der Code gilt natürlich nur alleine, also nicht auf bereits Aktionsartikel oder Rabattartikel. Das sollte auch jedem klar sein. Die wurden übrigens, die Mahlzeiten oder die Rezepte wurden von Bio-Spitzenkochköchen entwickelt. Und vor allem für mich Argument Nummer 1, praktisch und einfach. Ich muss nicht nachdenken, ich kann einfach das Ding warm machen und essen. Es hat eine Portion Eiweiß, es hat nicht extrem viele Kalorien, was richtig gut ist, also es passt auch gut zum Abnehmen. Wenn ich aber sage, ich möchte Muskelaufbau eher machen und ich brauche viele Kalorien, kann ich eben eine fette Beilage dazu packen, ist dabei aber lecker und auf jeden Fall was Gutes, vor allem als Alternative zum Fastfood, auch für unterwegs echt gut geeignet. Also einfach mal ausprobieren, abchecken, Code Kraftraum nicht vergessen, da spart ihr 10% und gerne auch Feedback geben, wie euch das schmeckt und was euer Lieblingsgeschmack ist und dann geht's weiter mit der Folge. Okay, dann haben wir die nächste Frage. Es ist, glaube ich, so eine Frage, die relativ häufig aufkommt. Und zwar zuerst Krafttraining und dann HIIT, also HIIT-Training, Intervalltraining oder andersherum. Nur Kraft ist nicht meins und ich will mich auspowern. So, dann müssen wir nochmal an die, ich glaube, erste Folge zurückdenken. Und zwar dein Ziel. Hast du dein Ziel definiert? Wenn dein Ziel ist, du willst dich nur auspowern, dann ist es generell egal, wie rum du es machst. Weil es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Leistungssteigerung oder sowas in der Richtung, du willst dich nur auspowern. Das heißt, mach, was dich auspowert. Ziel erreicht, ganz einfach. Wenn du sagst, nee, ich will mich zwar ausgepowert fühlen, aber ich will auch stärker werden, dann würde ich schon sagen, zuerst Kraft und dann Intervalltraining. Weil wenn du das Intervalltraining zuerst machst, wirst du kein so gutes Krafttraining mehr machen können und keine so guten Trainingsreize setzen können im Kraftbereich. Im Optimalfall würde ich aber sagen, Kraft und Intervalltraining trennen voneinander oder Kraft und Ausdauer trennen voneinander. Im Optimalfall. Aber wenn es anders nicht geht, kannst du schon machen. Und vor allem, wenn es halt eben nicht um die maximale Spitzenleistung geht im Höchstleistungsbereich, sondern einfach nur darum, generell besser werden in allen Bereichen und dich gut dabei fühlen, dann kannst du schon gerne machen zusammen. Aber trotzdem würde ich eher empfehlen, zuerst Kraft und dann Intervalltraining als andersrum. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar haben wir hier Top- und Back-Off-Sätze erklären und wie man sie für Hypertrophie und Maximalkraft anwendet. Ich weiß nicht, ob du da den Falschen fragst, aber generell, sage ich mal, finde ich sehr übertrieben, wie viele Leute eben in der Krafttrainingsszene hier sich auf diese kleinsten Details irgendwie fixieren, eben was zum Beispiel Top- und Backoff-Sätze angeht, und dann behaupten, es würde so einen großen Unterschied machen, weil wir bisher eigentlich gar nicht zeigen können, dass es einen Unterschied macht. Also, oder feststellen, dass es macht keinen Unterschied. Generell ein Top-Satz wäre, oder man muss ja mal einen Kontext zwischen Top- und Backoff sehen, wäre, dass man zum Beispiel sagt, wir machen Kniebeugen, arbeiten uns hoch auf einen Satz mit 3 Wiederholungen und dann reduzieren wir das Gewicht und machen nochmal ein paar Sätze mit zum Beispiel 3 Wiederholungen. Das wäre so ein Top- und Backoff-Satz. Was es auch sein könnte, wäre, man macht zum Beispiel 3 Wiederholungen sehr schwer, reduziert das Gewicht und macht dann nochmal zum Beispiel welche mit 5 Wiederholungen. Leichter aber. Das heißt, wir haben einen Top-Satz und danach eben noch ein paar leichtere Sätze hinterher. Und da muss man sich eben fragen, warum möchte man das machen? Was ist der Sinn dahinter oder die Idee dahinter? Und was erhofft man sich dadurch? Und da gibt es bestimmt ein paar Aspekte, wo man sagt, es könnte auf jeden Fall Sinn machen, das so zu nutzen. Aber ich sag mal so rein physiologisch gesehen, was den Reiz und die Anpassung angeht, wird der Unterschied dadurch wahrscheinlich extremst gering sein. Also du darfst dir nicht erhoffen, dass du, wenn du sowas anwendest, dadurch einen deutlich besseren Trainingsreiz oder anderen Trainingsreiz setzen kannst, sondern das macht eher was, also hat für mich eher Sinn in Richtung mental. Also wenn Leute einfach Angst vor schweren Sätzen haben oder sowas in der Richtung oder halt eben andere genau andersrum sind, so Rampensau, die wollen halt immer schwer und maximal trainieren am liebsten und immer ausmaxen, da kann man sowas halt ganz gut einsetzen. Ja, dass man halt eben sagt, okay, da machst du halt einen schweren Satz und danach gehst du aber runter, machst dann normales Training weiter im Endeffekt. Dass man die so ein bisschen dazu bringen kann, nicht immer übertrieben Gewicht aufzuladen und halt immer ans Limit und Maximum zu gehen, auszumaxen, zu testen, sondern halt eben, man macht das dann zwar gezielt einmal, bei zum Beispiel der Kniebeuge, und danach machst du aber deine 3x5, die als Training angesehen sind, im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, ob es zu dem Begriff Top- und Backoff überhaupt Forschung gibt. Ich glaube nämlich nicht, aber was wir uns angucken könnten, sehr ähnlich, wären nämlich Pyramidensätze. Und zwar gibt es ja einmal Pyramide, aufsteigend und absteigend oder halt eben kombiniert, wo man sagt, wir machen zum Beispiel aufsteigend 10 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 6 Wiederholungen. Das heißt, Gewicht wird immer mehr, Wiederholungen werden weniger. Oder andersrum, wir machen zum Beispiel eben den Topsatz in dem Fall, 3 Wiederholungen schwer, gehen dann mit dem Gewicht ein bisschen runter, machen 5 Wiederholungen, gehen nochmal ein bisschen runter, machen 8 Wiederholungen zum Beispiel. Oder halt, man macht kombiniert, man macht, keine Ahnung, 4, 3, 2, 3, 4 Wiederholungen, wenn man 5 Sätze macht zum Beispiel. Da gibt es keinen Unterschied. Also was die Kraftzuwächse angeht, gibt es da keinen wirklichen Unterschied. Was Muskelaufbau angeht, wahrscheinlich auch gar nicht. Wir wissen ja mittlerweile sowieso, Muskelaufbau ist nicht spezifisch zum Wiederholungsbereich. Von daher ist die Frage, warum machst du es? Wenn dir das eine besser gefällt wie das andere, dann mach's gerne, wenn du damit lieber trainierst und es dir mehr Spaß macht. In der Hypertrophie müssen wir jetzt mal den Kontext beachten. Wenn es jetzt reines Bodybuilding ist, dann komplett egal, würde ich sagen. Dann ist wirklich komplett egal. Wenn wir uns einen Powerlifter anschauen und der wirklich als Ziel hat, ich muss eine Gewichtsklasse hochgehen und ich muss hier richtig viel Muskelmasse aufbauen, ich muss einen hohen Trainingsumfang fahren dafür, sehr viele Sätze pro Woche machen, dann könnte man sowas natürlich sinnvoll einsetzen, indem man sagt, wir machen zwar viele Sätze, aber ich kann halt nur bedingt oft schwere Fünfer machen, weil es einfach irgendwann halt zu viel wird und halt einfach dich kaputt macht vielleicht. Also kaputt in Anführungszeichen, jetzt nicht, dass es deine Gelenke kaputt macht oder sonst irgendwas, aber halt einfach, es ist schon einfacher, 8 Wiederholungen zu machen als 5 Wiederholungen. Das, jeder, der das mal gemacht hat, kann es ja auch verstehen oder kennt das Gefühl, wenn man sehr viel, sehr schwer trainiert. Dass man halt trotzdem sagt, okay, wir wollen ja die Kraft möglichst gut erhalten und uns da auch verbessern, dass wir halt eben sagen, wir machen zwar einen schweren Satz für diese neuronale Anpassung vielleicht und dann machen wir eben den ganzen Rest hinterher ein bisschen leichter, dass wir den großen Umfang reinkriegen können. Aber auch da wahrscheinlich, klar, über einen Zeitraum von einem Jahr vielleicht, wenn man nur ein Jahr lang nur so trainieren würde, hat es vielleicht einen Vorteil, als wenn man halt eben überall 8 bis 10 Wiederholungen macht und eben nie vielleicht eine schwere 3 oder sowas mit einbaut. Aber sonst in diesem kurzfristigen Zeitraum, wo wir normalerweise sind, Unterschiede werden so gering sein, dass ich da eigentlich wahrscheinlich keinen besonderen Sinn dahinter sehe, das extra zu machen. Oder halt, man darf sich ja keinen großen Vorteil erhoffen dadurch. Ich würde die Frage wahrscheinlich eher Leuten stellen, die das propagieren und auch sehr viel benutzen im Training. Klar habe ich das auch im Training hier und da mal bei Leuten drin, wo das vielleicht mal Sinn macht, aber generell, ist immer die Frage, wenn es doch keinen Unterschied macht, warum machen wir es dann? Ja, also von daher, gerade für Hypertrophie wahrscheinlich komplett egal, für Maximalkraft. Wenn du Maximalkraft so definierst, das Gewicht, was du maximal einmal bewegen kannst und du sagst, okay, ich mache halt einen Topsatz mit 3 Wiederholungen und dann gehe ich mit dem Gewicht runter, mache noch 2x6 Wiederholungen zum Beispiel, dann sind die 2x6 Wiederholungen einfach weniger spezifisch als die 3 Wiederholungen, die du davor gemacht hast. Da wären nochmal 2 Sätze mit 3 Wiederholungen wahrscheinlich besser. Also von daher, auch da wieder ist die Frage, was erhoffst du dir dadurch? So, dann haben wir als nächstes, wie viele Sätze die Woche für Kraftaufbau? Bei der Hypertrophie hatten wir es jetzt schon relativ simpel mit 10 bis 20 Sätzen pro Woche pro Muskelgruppe, optimalfall 2x pro Woche pro Muskelgruppe dann trainieren. Für den Kraftaufbau können wir da eigentlich nicht konkret sagen, so und so viele Sätze, weil wir halt schon bei sehr, sehr wenigen Sätzen sehen können, dass sich da was tut. Hypertrophie übrigens auch, also schon bei 4 Sätzen Hypertrophie funktioniert, aber halt nicht so gut wie bei 10 bis 20. Und bei der Kraft wird es wahrscheinlich noch krasser sein, und zwar du könntest bestimmt, je nachdem wie die Person ist, was die schon kann, was die bisher trainiert hat, auch mit einem Satz pro Woche, der halt maximal intensiv dann ist, schon zu einem Kraftaufbau führen. Aber die Frage ist halt, was ist optimal? Und da haben wir aber kein Optimal. Deswegen schwer zu sagen, auf jeden Fall weniger als beim Hypertrophie. Also solange du, also du wirst wahrscheinlich mit 20 Sätzen pro Woche im Maximalkraftbereich weniger gut trainieren können oder weniger, ich muss es vielleicht anders formulieren. Und zwar, du wirst wahrscheinlich mit 20 Sätzen pro Woche nicht mehr Trainingseffekt haben als mit 10 Sätzen pro Woche oder weniger teilweise. Und ab einem bestimmten Bereich, ob das bei 20 schon ist oder bei 15 vielleicht sogar schon oder eher noch mehr, wirst du auch schlechtere Ergebnisse haben damit. Deswegen ist es schwer zu sagen. Wirst du, die Frage, die du stellen musst, muss die Person, die jetzt den Kraft aufbauen möchte, neuromuskulär vor allem sich anpassen? Das heißt, also da reichen wenige Sätze mit maximalen Intensitäten, oder müssen wir erst Querschnitt vergrößern, also Muskelmasse aufbauen? Weil du kannst ja auch darüber halt eher stärker werden. Das heißt, da ist auch wieder die Frage, welchen Aspekt davon willst du trainieren? Und beim Querschnitt ist es halt ein Hypertrophietraining. Also von daher, da wird wahrscheinlich auch wieder 10 bis 20 irgendwie gut sein. Aber was ich auf jeden Fall doch relativ überzeugt sagen kann, ist, dass ich sehe, dass sehr, sehr viele Leute im Bereich Powerlifting meiner Meinung nach zu viele Sätze, also zu viel trainieren. Die machen zu viel. Die machen jede Trainingseinheit irgendwie 5 Sätze Kniebeugen und dann noch was weiß ich was und das irgendwie 3-mal die Woche und so weiter. Das ist gar nicht nötig. Die würden alle mit weniger genauso viel Fortschritte machen und dann teilweise sogar auch mehr, wenn sie halt mal weniger machen, weil sie sich nicht immer in Grund und Boden trainieren und dauermüde sind. Also so viel wie nötig, so wenig wie möglich, würde ich da mal sagen. Und dann passend dazu die nächste Frage, und zwar, wie nah ans Muskelversagen beim Maximalkrafttraining? Und da können wir uns die Forschung zu Velocity-Based Training anschauen, also geschwindigkeitsbasiertem Training, wo wir uns den Geschwindigkeitsabfall innerhalb der Übung anschauen. Und zwar, wir haben generell für die letzte Wiederholung oder halt eben die maximales Gewicht, was wir einmal schaffen, eine Geschwindigkeit pro Übung, die wir da ungefähr haben. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, bei der Kniebeuge ist es bei mir vielleicht 0,2 Meter pro Sekunde. Also meine Stange bewegt sich im Schnitt mit 0,2 Metern pro Sekunde. Bei der letzten Wiederholung Kniebeuge, egal ob ich dann 10 Wiederholungen mache oder 5 oder 3 oder auch wenn ich einen Maximalversuch mache. Und wenn ich aber zum Beispiel 5 Wiederholungen mache, wird die erste Wiederholung natürlich schneller sein wie die zweite, die schneller als die dritte und jede Wiederholung wird langsamer. Und wenn wir uns geschwindigkeitsbasiertes Training anschauen, dann haben wir da relativ gute Forschung mittlerweile, die sich dann zum Beispiel Unterschiede anschaut zwischen 40% Geschwindigkeitsabfall und 20% Geschwindigkeitsabfall und teilweise sogar auch 10% Geschwindigkeitsabfall nur. 40%, also generell von der ersten Wiederholung ab. Das heißt, die erste Wiederholung ist der Marker. Also wenn ich bei der ersten Wiederholung 1 Meter pro Sekunde schnell bin im Schnitt, würde ich dann bei 40% Geschwindigkeitsabfall so lang Wiederholung machen, bis ich bei 0,6 Meter pro Sekunde bin und die nicht mehr schaffe. Und 40% Geschwindigkeitsabfall ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Reps in Reserve 1 bei den meisten, wenn wir so ein 8 Wiederholungen vielleicht machen. Und 20% ist schon deutlich weniger. Das sind dann eher 5 Wiederholungen oder sogar noch weniger. Vielleicht auch 4. Kommt es immer ein bisschen auf den Typ drauf an, wie schnell man ist und so weiter. Und was man da feststellen kann, für einen Kraft, für Hypertrophie, also Muskelaufbau, sind die 40% Geschwindigkeitsabfall den 20% und 10% Geschwindigkeitsabfall überlegen. Das heißt, wir machen mehr Wiederholungen, gehen näher ans Muskelversagen bei gleicher Satzzahl. Aber für Maximalkraftzuwächse gibt's in der Regel keinen Unterschied oder vor allem, dass eher, dass die 20% oder 10% Geschwindigkeitsabfall den 40% überlegen sind. Das heißt, bei weniger Training, weil wir insgesamt weniger Wiederholungen machen, bei gleicher Satzzahl aber, haben wir maximalkrafttechnisch da keinen Unterschied oder halt eben sogar einen Vorteil, wenn wir mehr Reps in Reserve im Endeffekt übrig lassen. Und für Schnellkraft natürlich sind die niedrigen Geschwindigkeitsabfälle deutlich besser. Das heißt, 10% ist da deutlich besser als 40% Geschwindigkeitsabfall, weil wir halt mit der höheren Qualität trainieren. Ich nenne es immer Qualität. Also alle Bewegungen schneller, explosiver, kraftvoller. Du kannst es nennen, wie du magst, und mit mehr Power kannst du nennen, wie du magst, halt ausführst. Genau. Das heißt, für Maximalkrafttraining brauchen wir keine hohen Geschwindigkeitsabfälle. Das heißt, wir können relativ weit vom Muskelversagen weg sein, können relativ hohe Reps in Reserve drin lassen. Aber auch hier wieder, an die letzte Frage wieder denken, irgendwann müssen wir auch Muskelmasse aufbauen bei den meisten Sportlern. Das heißt, auch da müssen wir wieder mal in den Bereich gehen, wo wir näher ans Muskelversagen rangehen. Und da kommen wir dann eben in den Bereich von Periodisierung, dass wir sagen, wir machen halt Phasen, wo wir uns eher auf den Muskelquerschnitt, Muskelaufbau fokussieren und eben Phasen, wo wir uns eher an diese neuromuskulären Anpassungen, also diese ganze Ansteuerung, Rekrutierung und so weiter, fokussieren und dann halt eben damit höheren Reps in Reserve arbeiten oder halt eben weniger Geschwindigkeitsabfall oder halt eben weiter wegbleiben vom Muskelversagen. Okay, jetzt haben wir noch 3 Fragen. 2 davon sind mit Beispiel und 2 davon sind auch zum Thema Deload und die andere zum generellen Trainingsplan und Trainingsplanung. Die erste, ich hätte eine Frage zu der angesprochenen Option feste Deloads weitestgehend wegzulassen und mir nach Bedarf oder Wettkampfkalender zu deloaden. Wir hatten es ja, ich glaube in der Folge, ich glaube Folge Nummer 3, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube Folge Nummer 3 war das dann, oder vielleicht sogar 4, haben wir auch über Deloads kurz gesprochen, also eben so fest eingeplante Trainingswochen, wo wir Intensität etwas reduzieren, Umfang in der Regel deutlich reduzieren, um halt eben dem Körper so ein bisschen Pause und Erholung zu geben, um von da aus dann weiter trainieren zu können. Und da habe ich ja auch gesagt, dass ich generell kein Fan davon bin, bei den meisten Leuten fest alle 3 oder 4 Wochen oder nach 3 Wochen, also alle 4 Wochen oder alle 5 Wochen, alle 6 Wochen, je nachdem, immer so eine Deload-Woche einzubauen, wenn es bei den meisten gar nicht nötig ist. Wenn es läuft, dann läuft es, dann mach weiter. Und wenn du aber merkst, okay, ich bin die letzten Tage voll am Sack, meine Leistung wird eher schlechter und ich bin durchgehend müde, ich habe das Gefühl, ich muss mehr schlafen, ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit Hunger, dann vielleicht einen Deload einbauen, aber halt eben nicht, wenn es gerade läuft, warum soll ich da nicht einfach den Schwung mitnehmen und weitermachen. So, weiter mit der Frage. Jetzt hatte ich überlegt, von festen zu bedarfsorientierten Deloads zu wechseln. Allerdings ist mein Trainingspensum schon relativ hoch. 5-mal die Woche BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu. Vor allem Kraftausdauer und ausdauerorientierter Sport. Die Einheiten dort sind unterschiedlich intensiv. Also klar, manchmal macht man eher Technik-Drills, manchmal macht man viel Sparring. Deswegen immer sehr schwer da zu planen, wie intensiv das dann ist. Und 2-mal die Woche Kraft. Denkst du, es wäre hier möglich, die Krafteinheiten nur nach Bedarf zu deloaden und den festen Deload in einer Intro-Woche zu ersetzen, so wie du vorgeschlagen hattest? Ich hatte dabei an einen 4-Wochen-Rhythmus gedacht, von 4 Reps in Reserve zu 1 Reps in Reserve. Vielleicht hast du ja da eine Idee, die ein oder andere Idee dazu. Okay, also, wir haben 5-mal die Woche BJJ-Training und 2-mal Kraft. Da ist jetzt die Frage, sind BJJ irgendwie Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag ist dann zum Beispiel Krafttraining oder sind die Einheiten teilweise am gleichen Tag? Das wäre schon mal ein Punkt, den wir irgendwie bedenken müssten, wissen wir jetzt hier nicht. Generell ist es natürlich möglich, die Krafteinheiten nur noch Bedarf zu deloaden. Ich würde aber auch generell sagen, bei 2-mal die Woche Krafttraining ist die Frage, machen Deloads überhaupt Sinn? Also brauchst du das da? Wenn du halt klar sagst, BJJ 5-mal die Woche und wir haben vielleicht eine Woche, wo wir echt Vollgas geben oder vielleicht 2-3 Wochen, je nachdem, dass du da dann einfach dein Krafttraining weniger intensiv machst, also im Endeffekt einen Deload daraus machst in der Phase, dass du dein BJJ gut weiter trainieren kannst, dich dann weiterhin fit fühlst, klar, macht ja natürlich Sinn. Dann ist die nächste Frage. Diese 4-Wochen-Rhythmen fürs Krafttraining, immer von 4 Reps in Reserve zu 1 Reps in Reserve, könnte man so machen. Spricht prinzipiell nichts dagegen. Aber du hast ja gemeint, du willst dich irgendwie am Wettkampfkalender orientieren und es bedarfsorientiert machen. Und dann ist eben die Frage, warum dann diese 4-Wochen-Rhythmen immer, also 4-Wochen-Blöcke immer nacheinander machen. Weil dann würde ich wieder, wie in den ganzen Folgen davor auch schon gesagt, eher schauen, wann ist der nächste Wettkampf, wie sieht mein Training bis dahin aus im BJJ, mache ich vielleicht dann deutlich mehr Sparring. Das heißt, dann gehe ich mit dem Krafttraining vielleicht runter, weil ich sag mal so, du wirst wahrscheinlich vor einem BJJ-Turnier die paar Wochen davor nicht unbedingt mega viel Krafttraining machen müssen, weil die Kraft dann nie in der Regel der limitierende Faktor ist. Gerade wenn du schon auf einem etwas höheren Niveau kämpfst, sondern da wird es eher so sein, okay, ich will halt meine Kraft vielleicht erhalten, ich will fit bleiben und übers BJJ halt sehr viel machen und da halt eben mehr Sparring machen und so weiter, dadurch auch die spezielle Ausdauer halt eben auch trainieren. Und dann, ja klar, dann kannst du natürlich auch wieder sagen, okay, ich mache meine Intensität, steigere ich immer Woche zu Woche zu Woche. Aber es muss ja nicht immer sein, dass du halt sagst, ich mache 4-Wochen-Rhythmen und halt immer von 4 Reps in Reserve zu 1 Reps in Reserve, sondern einfach generell halt einfach steigern. Und es können auch mal 6 Wochen oder 8 Wochen sein. Spricht ja nichts dagegen. Weil ich sag mal so, wenn du sagst, ich lasse die Deloads weg und mache aber einfach diese Intro-Woche, die da halt leicht ist, mit den 4 Reps in Reserve, dann ist es ja im Endeffekt nichts anderes wie ein Deload bei den meisten Leuten. Ja, also ich weiß nicht, ob die meisten Leute so Deloads machen, wie es wirklich klassisch definiert ist, mit nur noch 50-80% Intensität und halt nur noch maximal 50% Umfang, sondern die meisten machen ja einfach nur so eine 4 Reps in Reserve draus. Also die machen halt Intensität ein bisschen weniger, Umfang meistens genau gleich und dann ist es gar kein wirklicher Deload mehr, sondern einfach eine leichte Trainingswoche. Also von daher auch hier wieder ein bisschen die Frage, was machst du bisher bei deinen Deloads? Wie viel reduzierst du wirklich? Ist es dann gleichzusetzen mit so einer Intro-Woche mit den 4 Reps in Reserve? Und dann halt eben meine Idee dazu wäre halt eben zu gucken, wann sind die Wettkämpfe und von da aus eben wieder rückwärts planen, wo bin ich jetzt gerade? Wie viele Wochen habe ich bis zum Wettkampf? Und wie plane ich mein Training bis dahin? Weil ich weiß auch nicht, ob du zum Beispiel noch ein bisschen Ausdauertraining machen willst bis dahin, ob das BJJ dafür reicht, ob du wirklich nur 2-mal die Woche Krafttraining machst, ob du vielleicht mal auf 3-mal die Woche hochgehst, vor dem Wettkampf dann vielleicht die letzten 2-3 Wochen nur noch 1-mal die Woche zum Halten. Also gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, wie man da planen kann, wie man da variieren kann. Aber so generell, klar, du könntest es so machen, dass du halt immer deine Trainingszyklen hintereinander machst, die immer von leichter zu intensiver steigerst. Und dann halt Deloads aber wirklich nur einplanst oder halt dann spontan machst, wenn es dann nötig ist. Also wenn du halt zum Beispiel sagst, okay, die letzten 3 BJJ-Einheiten waren so heftig, dass ich dann heute beim Krafttraining einfach mal locker mache. Das kann ja teilweise schon ausreichen, dass man so reagiert. Beziehungsweise, wenn du mit Reps in Reserve arbeitest, ist es ja theoretisch schon autoreguliert. Das heißt, wenn du halt 3 intensive Einheiten BJJ hattest und heute nicht fit bist im Krafttraining und du hast 2 Reps in Reserve eingeplant, dann ist das Gewicht einfach niedriger, als wenn du halt voll fit wärst, weil 2 Reps in Reserve sind ja immer relativ zu dem, was dann heute möglich wäre. Und wenn es heute halt theoretisch weniger möglich ist, ist das Gewicht ja auch niedriger dadurch. Das heißt, die Autoregulation hast du da ja mit drin und dadurch sollten auch die Loads immer weniger nötig sein. Was ich dann eher gucken würde, oder was auch noch eine Idee ist, sagen wir es mal so, dass du vielleicht auch beim BJJ deloadest, wenn es nötig wäre. Wenn du zum Beispiel halt eben sagst, okay, ich mache dann, also die Woche war jetzt absolut Maximum, ich bin im Krafttraining, war ich jetzt sehr, sehr hoch von den Gewichten her, ich habe sehr viel gemacht, ich hatte 5-mal BJJ, wir haben sehr viel Sparring gemacht, ich bin echt platt. Nächste Woche 3-mal die Woche nur BJJ oder ich gehe 3-mal die Woche ins BJJ, mache voll mit und mache aber 2 Einheiten, wo ich wirklich ganz, ganz easy nur Technik-Drills mache zum Beispiel. Eine bestimmte Technik raussuchen und die halt einfach drillen. Mit genug Pausen dazwischen, also nicht wirklich sehr belastend für den Körper und dann im Krafttraining halt auch einen Deload einfach reinplanen und dann kannst du von da aus wieder Vollgas weitermachen. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Aber auch hier, wie schon gesagt, bisher immer schwer konkret was zu sagen, ohne alles andere drumherum noch zu kennen. Also welches Niveau du bist, was du sonst noch machst, ob du noch arbeitest, studierst, sonst irgendwas, was deine Schwächen und Stärken sind, wo du dich noch mehr entwickeln musst im Krafttraining oder im Ausdauertraining auch, und wie oft du Wettkämpfe machst, was, ob du Turniere machst, ob du einzelne Wettkämpfe nur selten machst oder ob du halt eben regelmäßige Sachen machst, wie das BJJ-Training aussieht und so weiter, deswegen immer schwer zu sagen. Und dann bleiben wir noch beim Thema Deload, und zwar, wann Deload-Training einplanen oder einbauen, gibt es da einen Richtwert? Und ich glaube, ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen gesagt, wenn du halt merkst, also mein Vorschlag ist da immer, nicht starr einbauen, alle 4 Wochen oder alle 5 Wochen machen wir einen Deload, das ist bei den meisten eben nicht nötig. Die wenigsten trainieren wirklich so intensiv, dass sie nach diesen 4 Wochen Training, die sie geplant hatten, auch wirklich einen Deload brauchen, sondern halt eben schauen, deine Leistung beobachten, dein subjektives Empfinden beobachten, deine Ermüdung beobachten, also wie viel Schlaf brauche ich, wie viel Hunger habe ich, wie fühle ich mich, die ganzen Sachen einfach. Und wenn du halt merkst, okay, die letzte Woche war echt hart und ich bin echt platt, ich habe auch vielleicht gar keinen so Bock auf Training, dann kann man Deload einbauen. Dann macht es auch Sinn, weil dann braucht dein Körper das wahrscheinlich auch. Wenn du aber eh nicht so krass intensiv trainierst, keine so hohen Trainingsumfänge hast, also wenn du halt 3-mal die Woche trainierst, dann brauchst du wahrscheinlich selten einen Deload. Also wirklich, du brauchst selten einen Deload, wenn überhaupt. Weil bei 3-mal die Woche Training ist es halt einfach nicht so viel, außer du hast halt echt nur so viel Stress außerhalb von deinem Sport mit, keine Ahnung, 60 Stunden arbeiten, mit Überstunden, hast noch 2 Kinder und das eine ist noch ein Baby, du schläfst kaum und so weiter, dann brauchst du wahrscheinlich öfter mal einen Deload. Aber dann liegt es halt nicht an deinem Training, sondern halt eben einfach an dem ganzen anderen Stress, den du noch hast. Genau, deswegen, ich würde wie gesagt einfach immer spontan gucken, die letzten paar Tage immer so ein bisschen Revue passieren lassen, überlegen, wie fühle ich mich, wie viel Bock habe ich auf Training, bin ich fit, bin ich schlapp und so weiter, und dann kannst du halt relativ spontan einen Deload einbauen. Das könnte halt eben zum Beispiel sein, wenn du 4-mal die Woche trainierst, könntest ganz einfach machen, 2-mal die Woche nur trainieren und da einfach ein bisschen leichter gehen. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Deload. Du kannst auch ganz normal weiterhin 4-mal die Woche trainieren. Wenn du sonst 3 bis 4 Sätze machst, machst du dann nur 1 bis 2 Sätze pro Übung und einfach 80% von dem, was du sonst machst, an Gewicht. Wäre auch ein guter Deload. Ja. Und ich weiß, viele hören es nicht gerne. Du kannst auch einfach eine Woche pausieren, eine Woche gar nicht trainieren gehen. Das geht auch. Weil in einer Woche passiert eh nichts. Und ob du dann ein bisschen was machst oder gar nichts machst, der Unterschied wird extrem gering sein. Du wirst nichts verlernen, du wirst nichts verlieren, du wirst nicht abbauen und du wirst dich einfach nur erholen. Genauso, wenn du halt nur ein bisschen machen würdest. Also geht auch, einfach ganz normal, ganzen Tag oder ganze Woche Pause machen, funktioniert auch. Oder eben 3 Tage Pause, wenn es dir reicht, dann kannst du wieder weiter trainieren. Spricht auch nichts dagegen. So, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Und das ist nochmal ein Beispiel von einer Person, die mir relativ ausführliche E-Mail geschickt hat. Ich habe es mal sehr kurz zusammengefasst. Und zwar 53 Jahre alter Mann. Fit und gesund bleiben ist das Ziel. Er möchte gerne Fett in Muskeln umwandeln. Es ist so eine klassische Formulierung, Fett in Muskeln umwandeln, aber wir wissen alle, es wird kein Fett in Muskeln umgewandelt, sondern wir nehmen Fett ab und bauen Muskeln auf. Und er möchte auf keinen Fall große Muskelberge aufbauen. Und das ist immer für mich so ein Punkt, so ein Missverständnis, würde ich sagen. Und zwar, niemand baut aus Versehen riesige Muskelberge auf, sondern die meisten reißen sich den Arsch auf und versuchen, extrem viel Muskelmasse aufzubauen, kriegen es halt kaum hin. Und sie versuchen es extra, sie nehmen Supplements dafür, sie versuchen gut zu essen dafür, trainieren voll hart und so weiter, und auch dann passiert nicht viel bei vielen. Und dann wirst du nicht, der jetzt hier so ein bisschen ins Krafttraining geht, oder halt, habe ich im Fitnessstudio früher von den Mädels ganz oft gehört, ja, sie möchten ja wenig Krafttraining machen, vor allem keine Arme trainieren, weil, ja, ich nehme so schnell Muskelmasse zu, dann sehe ich halt so schnell so männlich aus oder so. Und ich denke mir immer so, ey, guck dir mal die ganzen Jungs da an im Freihandelbereich, denen es wahrscheinlich 10-mal leichter fällt, Muskelmasse aufzubauen als dir, rein hormonell gesehen. Und die wollen die dicksten Oberarme der Welt haben und die kriegen es kein bisschen hin. Wenn du da nur so ein bisschen hier mal Bizeps Curls und Trizeps Strecken machst, wirst du keine dicken Oberarme kriegen. Auf gar keinen Fall. Aber ja, also für die meisten sollte sogar ein Ziel sein, Muskelmasse aufzubauen und Kraft aufzubauen. Da wird nämlich nur wenig passieren bei den meisten, gerade wenn sie halt nicht es extrem drauf anlegen. Und auch bei den Frauen, sie werden oftmals dadurch eher so aussehen, wie sie aussehen wollen, als die, die halt ganz, ganz vorsichtig sind mit dem Krafttraining und gar keins machen und nur Ausdauertraining machen und versuchen, darüber abzunehmen. Dann sind sie zwar schlanker als vorher, aber die Form ist genauso wie vorher und damit sind sie auch nicht zufrieden. Aber zurück zur Frage. Dazu spielt er noch Golf. Und am meisten macht es ihm eigentlich Spaß, den Ball weit zu schlagen. Also das ist auch so ein bisschen so ein Ziel von ihm. Und er macht noch ein bisschen Kugelstoßen zum Spaß. Und er trainiert mittlerweile in einem Reha-Studio. Die haben so einen Techno-Gym-Zirkel und haben da irgendwie 5 verschiedene Trainingsphasen mit so ganz komischen Namen. Deswegen werde ich jetzt auch nicht erwähnen, aber ich habe mir das mal ganz kurz angeschaut. Und zwar, die variieren im Endeffekt nur zwischen Verhältnis von exzentrik zu konzentrik. Also es wird so ein isotonisches Krafttraining, isokinetisches Krafttraining sein. So eine Mischung irgendwie aus beidem, je nachdem, was für eine Trainingsphase man dann hat. Und die erste Phase ist zum Beispiel mehr Belastung in der Konzentrik, also beim Drücken, als beim Runterlassen. Was schon mal für mich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dann variiert es einfach nur so ein bisschen. Generell sind die aber so eingestellt, dass man eine Minute lang Belastung hat und dann 30 Sekunden Pause. Und er hat gemeint, er schafft so im Schnitt so 18 bis 20 Wiederholungen pro Minute Belastung. Und er meint, es wäre relativ passend für Kraft, wenn man eben kein so Profi-Sportler ist, sondern halt so ein Hobbysportler eigentlich ist, aber keine Hypertrophie. Und da würde ich eigentlich genau das Gegenteil sagen. Und zwar, es ist eher passend für Hypertrophie, vor allem, wenn du halt eben Richtung Muskelversagen auch gehst. Also, dass die letzten Wiederholungen auch sehr schwer sind. Aber krafttechnisch wird da nicht viel passieren. Du wirst dich da halt an diesen Geräten wahrscheinlich verbessern, dass du dann irgendwann mehr drücken kannst in diesem Belastungsbereich, also in dieser 1 Minute. Aber wenn es darum geht, wie viel Gewicht kann ich zum Beispiel vom Boden hochheben oder wie viel Gewicht kann ich wegdrücken von mir oder wie weit kann ich den Ball schlagen, dann wird dir das gar nichts helfen wahrscheinlich oder extrem wenig nur. Und da gibt es andere Sachen, die dir viel, viel mehr helfen würden. Und dann war noch ein Punkt dabei, und zwar im Sommer macht er 4 Monate Pause von dem Fitnessstudio. Und da hat er sich gefragt, was er da zum Krafterhalt machen kann. Seine Idee war halt einfach so, als eben Hobbysportler reicht er wahrscheinlich so ein bisschen Kniebeugen, Liegestütze und noch irgendwie was rudern oder Klimmzüge mäßig, glaube ich, würde wahrscheinlich reichen. Und was so generell mein Gedanke dazu im Ganzen ist und ob er so grob das Richtige macht oder ob er da was vielleicht was ganz falsch macht oder was besser machen könnte. Okay, also nochmal. Ziel ist an sich fit und gesund bleiben und natürlich hätte er gern weniger Fett und mehr Muskeln, will keine großen Muskelberge aufbauen, das heißt, er will kein Bodybuilder werden. Aber trotzdem würde ich sagen, gerade wenn es darum geht, fit und gesund zu bleiben, das Ziel sollte sein, gerade auch im höheren Alter, also nicht mit 53, aber halt vorausschauend auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre, sollte dein Ziel sein, Muskelmasse aufzubauen und Maximalkraft aufzubauen. Maximalkraft wird dir auch fürs Golfen was bringen. Muskelmasse wird dir auch fürs Golfen was bringen und fürs Kugelstoßen sowieso. Ich würde wahrscheinlich sagen, generell, wenn es dir darum geht, einfach, du machst alles zum Spaß und das in diesem Studio macht es dir auch Spaß und so weiter, dann mach das ruhig, da spricht nichts dagegen. Aber wenn ich dir was empfehlen könnte, was effektiver wäre, dann würde ich sagen, versuch diesen Zirkel mal wegzulassen oder mach mal vielleicht, wenn du, ich weiß nicht, wie oft du den pro Woche machst, aber den 2 oder 3 Mal pro Woche machst, dann mach den mal vielleicht nur noch 1 Mal pro Woche und mach dafür an einem anderen Tag mal ein klassisches Krafttraining. Also geh mal vielleicht für den Anfang an die Beinpresse, geh an die Brustpresse und ans Kabelrudern oder an den Latzug oder sowas in der Richtung und leg mal ein Gewicht auf, mit dem du mal 10 Wiederholungen schaffst und mach das mal für 3 Sätze. Und dann kannst du dich runterarbeiten, mit dem Gewicht hochgehen mit der Zeit, dann gehst du mal auf 8 Wiederholungen, dann gehst du mal auf 6 Wiederholungen und dann gehst du mal in einen Bereich, wo es mal wirklich schwer wird und du auch dich maximal anstrengen musst von der ersten Wiederholung schon ab und versuch mal da Gewicht drauf zu laden mit der Zeit. Und klar, im Optimalfall würde ich sagen, gehst du aufs Freitraining über. Es muss keine Langhantelkniebeuge sein. Es kann auch Kurzhantel in die Hand nehmen und Ausfallschritte sein oder Bulgarian Split Squats oder sowas in der Richtung. Dann Liegestützen trainieren. Ich weiß nicht, ob du schon Liegestütze auf dem Boden kannst, weil das können ja viele auch nicht. Aber du kannst am Slingtrainer anfangen und an der Langhantel im Rack anfangen, dass du halt aufrechter bist und nicht dann runterarbeiten, bis du auf dem Boden welche kannst. Und wenn du 10 Liegestütze auf dem Boden kannst, dann kannst du anfangen, vielleicht umzusteigen auf freie Gewichte, Kurzhantelbankdrücken, Langhantelbankdrücken, sowas in der Richtung, weil deine Liegestütze nicht mehr schwer genug sind. Und falls du keine Klimmzüge schaffst, Zielklimmzüge sind auch immer ganz cool, da kannst du mit dem Liegestützen auch genau andersrum arbeiten, und zwar am Slingtrainer rudern oder an der Langhantel im Rack rudern, wo man sich dann drunter hängt und dann an die Stange ranzieht und dann auch immer weiter runterarbeiten mit der Stange, bis du irgendwann auf der Horizontalen bist. Und dann eben an die Klimmzugstange übergehen oder halt einfach den Latzug machen, rudern, Langhantelrudern, Kurzhantelrudern, irgendwas in der Richtung. Also wirklich dann, wie ich es ja in der zweiten Frage schon gesagt hatte, mit dem allgemeinen Training für Fitness und Gesundheit, es braucht nicht viel an Übungen, aber halt einfach ein paar sinnvolle Übungen raussuchen, die viel auf einmal können, die dir viel auf einmal geben, viele Gelenke auf einmal bewegen, viele Muskeln auf einmal trainieren, wo du viel Spannung aufbauen musst, viel Kraft generieren musst und da eben versuchen, stärker zu werden, indem du halt, wenn es mit Gewichten ist, mehr Gewicht mit der Zeit schaffst, wenn es mit einem Körpergewicht ist, mehr Wiederholung schaffst, bis zu einem gewissen Bereich. Also wenn du 30 Liegestützen kannst, dann wirst du nicht mehr wirklich stärker maximalkrafttechnisch, wenn du auf 40 Wiederholungen kommst, aber du kannst halt eben anfangen, zum Beispiel mit Gewichten zu arbeiten, Zusatzgewicht mit der Gewichtsweste oder halt eben mit freiem Training, also mit freien Hanteln ist es dann meistens dann besser oder einfacher, um Widerstand halt draufzugeben und das Gewicht zu steigern. Und was du schon gesagt hast, in der Trainingspause im Sommer, die 4 Monate, wo du nicht ins Fitnessstudio gehst, da kannst du im Krafterhalt gerne sowas machen. Also eben machst deine Liegestütze, machst deine Klimmzüge oder halt Ruder mit dem Slingtrainer, machst deine Kniebeugen oder Ausfallschritte. Und wenn du halt merkst, dass zum Beispiel Bulgarian Split Squats mit dem eigenen Körpergewicht 10 Wiederholungen pro Bein oder halt eben einbeinige Boxkniebeugen, wo man sich auf eine Box hinsetzt, auf eine niedrige und wieder aufsteht, einbeinig, und da vielleicht 8 bis 10 Wiederholungen schon richtig schwer sind, dann ist es wahrscheinlich sogar ein besseres Training für dich als an diesem Techno-Gym-Zirkel. Ja, weil klar, da ist zwar dann der Zirkel ist fest eingestellt, du musst nichts machen, musst nicht nachdenken, machst einfach eine halbe Stunde, bist du fertig. Aber allein schon dadurch, dass die Geschwindigkeit immer gleichbleibend ist, relativ langsam in der Regel, und du das nicht variieren kannst, ist es schon mal so, dass es dann fürs Golfen zum Beispiel nicht ganz so geil ist. Weil fürs Golfen würdest du halt gerne was machen, wo du versuchst, maximal schnell zu drücken. Also bei den Liegestützen zum Beispiel versuchst du nicht langsam nicht hochzudrücken, sondern maximal schnell hochzudrücken. Bei den Kniebeugen genau das Gleiche. Du machst sie nicht extra langsam, das Aufstehen, sondern machst maximal schnell. Auch gegen das schwere Gewicht bist du zwar langsam, aber du machst es trotzdem maximal schnell. Und hast dadurch halt eher auch einen Transfer zum Golfen dann, wo zum Beispiel dann die Sprunghöhe mit der Abschlagweite korreliert. Und beim Kugelstoßen genauso. Ja, aber generell, du machst es alles zum Spaß, du machst es alles, um gesund zu bleiben und fit zu bleiben. Ist alles immer besser als nichts. Und wenn dir das Spaß macht und du das gerne machst und du es dadurch auch oft machst und regelmäßig machst, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen. Wenn du aber sagst, ja, ich würde den Ball doch gerne noch ein bisschen weiter schlagen können und ich würde doch gern ein bisschen stärker und muskulöser sein, was wie gesagt das Ziel sein sollte, dein Ziel sollte sein, maximal muskulös zu werden, weil du wirst nämlich nicht aus Versehen aussehen wie ein Arnold Schwarzenegger früher, sondern du wirst einfach vielleicht 2-3 Kilo mehr Muskelmasse aufbauen oder vielleicht auch 4-5 Kilo und wirst auch vielleicht ein bisschen Fett verlieren. Und es wird genau das sein, was du auch haben möchtest im Endeffekt. Aber das Ziel muss halt eben sein, maximal viel Muskelmasse aufzubauen. Mit dem Training, was du da noch machst. Und dazu wählst du dann eben auch die Trainingsmethoden, die da am effektivsten sind. Und wenn wir halt davon ausgehen können, dass dieser Techno-Gym-Zirkel oder auch ein Milon-Zirkel oder alle, die es da gibt eigentlich, nicht optimal sind, um sehr stark zu werden oder sehr muskulös zu werden, dann wähl halt da lieber die Methoden, von denen wir wissen, dass sie da wahrscheinlich das Beste sind, was wir da machen können. Also eben klassisches Krafttraining. Dann bringt es dir einfach mehr. Aber wie gesagt, alles besser als nichts. Wenn es dir Spaß macht, kannst du gerne weitermachen. Und wenn es dir eben nicht darum geht, der Beste in allem zu werden, sondern einfach nur generell gesund und fit zu bleiben, passt es vollkommen. Egal, was du machst, Hauptsache du machst was. Oft, regelmäßig und langfristig. Das ist das Wichtigste. Gut, dann sind wir damit auch schon wieder am Ende oder mit den ganzen Fragen auf jeden Fall schon durch. Und damit haben wir das Thema Trainingsplanung erstmal abgeschlossen. Ich kann mir immer noch gut vorstellen, nochmal im Detail vielleicht ein paar Trainingspläne durchzugehen, die ihr mir dann schickt. Also da müsstet ihr mir halt auch echt ein paar Trainingspläne mal schicken mit ein paar Infos drumherum. Also nicht nur eine Trainingswoche schicken, sondern halt eben, pass auf, mein Trainingsplan, den ich aktuell mache, sieht in der Woche 3 zum Beispiel so aus und ich habe vielleicht einen Wettkampf hier und da oder mein Ziel ist das und das. Meine Kraftwerte aktuell sind das oder das und meine Leistungswerte, je nachdem, was für Tests oder sowas du machst oder was deine Ziele auch sind. Und dann würde ich das mit dem YouTube-Video machen, wo man den Plan auch sehen kann. Und dann können wir da mal ein bisschen durchsprechen. Einfach so ein bisschen Feedback geben oder halt eben auch Ideen, was man vielleicht anders machen könnte. Einfach auch Gedanken dazu dann eben, was ich davon halte. Ja. Und dafür müsstet ihr mir aber, wie gesagt, Trainingspläne schicken. Das könnt ihr gerne machen über kraftraumpodcast.de. Dort gibt es nämlich ein Kontaktformular. Da könnt ihr alles reinpacken. Dateianhänge sind da jetzt noch nicht drin, aber wir können es einfach so machen, wenn du mir eine E-Mail schickst mit eben den ganzen Infos und so weiter, dann antworte ich darauf, dann hast du nämlich dann auch direkt die E-Mail-Adresse, wo du darauf antworten kannst. Und sonst können wir auch einfach sagen, du kannst direkt an info@kraftraumpodcast.de die E-Mail schreiben mit den ganzen Infos drin. Bitte solche Sachen nicht bei Instagram schicken. Ich weiß nicht warum, aber Instagram gibt mir komischerweise mittlerweile kaum noch Benachrichtigungen, wenn neue Nachrichten reinkommen. Und ich muss immer manuell nachladen, also runterziehen meine Nachrichten, damit es dann lädt und dann mir die neuen Nachrichten wieder anzeigt. Und auch wenn ich im Browser manchmal bei Instagram reingehe, sehe ich dann, okay, ich habe hier irgendwie noch 5 ungelesene Nachrichten, die auch teilweise schon eine Woche oder mehr her sind. Und ich kriege das gar nicht mit, warum auch immer. Ich habe auch schon Leute gefragt, dass bei denen auch so ist, bei einigen ist es leider auch so. Also irgendwie ist Instagram da echt blöd mittlerweile und ich verliere sehr schnell den Überblick bei Instagram. Also wenn mir Leute da Nachrichten schreiben, das rutscht alles so schnell runter, dann weiß ich nicht mehr, wer hat mir da was geschickt und wo sind nochmal die Fragen drin. Deswegen, das ist einfacher per Instagram, per E-Mail oder eben, wenn ich einen Instagram-Fragesticker mache, wo ich dann Fragen für den Podcast sammle, da natürlich auch gerne reinschreiben, auch wenn die relativ kurz noch sein können. Genau, und dann könnt ihr mir gerne Vorschläge schicken, wie immer für Gäste. Seid mir nicht böse, wenn ich die Gäste dann nicht einlade, die ihr mir vorschlagt. Also ich kriege halt leider immer wieder die gleichen Vorschläge zu irgendwelchen Influencern, wo ich gar nicht weiß, was ich mit denen reden sollte, die auch, keine Ahnung, selber irgendwie einen Podcast haben oder einen YouTube-Kanal und da irgendwie viele Sachen immer rausbringen und selber schon in 10 Podcasts zu Gast waren oder aktuell ganz in dem Podcast zu Gast sind, da habe ich keine Lust drauf, das Ganze nochmal zu machen. Ich will einfach gerne Sportler und Experten drin haben, die man vielleicht sonst nicht so oft hört. Und dann natürlich auch, wo ich auch Bock drauf habe, weil ich muss natürlich auch Bock drauf haben, mit denen zu sprechen. Und wenn mir jemand unsympathisch ist, dann wird es auch in der Regel kein gutes Gespräch und kein guter Podcast. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn nicht jeder Gästewunsch dann auch irgendwie erfüllt wird. Aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder los mit Gästen im Podcast. Und ja, damit sind wir am Ende, Folge 218. Und damit hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt stark.